Ja, schönen guten Abend, liebe Torgauer. Es sind sogar Leute aus Leipzig gekommen, habe ich gehört. Das ist ja aus Berlin. Das ist wirklich, ja, in Torgau ist halt was los. Wer nicht in Torgau ist, verpasst was. Mein Name ist Gabriela Jaskula. Ich bin Autorin, Journalistin und ich habe die große Freude, Sie ein bisschen durch diesen Abend zu begleiten, auch wenn wir gerade Backstage gesagt haben, irgendwie ist schon alles gesagt worden jetzt mit dieser Ja-Nein-Fragerunde. Ich will Ihnen sagen, was wir so vorhaben. Wir reden über Meinungsfreiheit und Demokratie auf dem Podium. Ungefähr 35 Minuten mahnen Sie uns, wenn wir überziehen. Denn nach diesen 35 Minuten sind Sie dran. Sie sind ja sozusagen der dritte Podiumsgast, der hier sitzt. Uns interessieren Ihre Meinungen, aber vor allem auch Ihre Erfahrungen und Haltungen. Ich habe versucht, das so ein bisschen zu strukturieren, mal sehen, ob es klappt. Meinungsfreiheit und Demokratie, ein bisschen ein Befund, die Ursachen und die Rolle von uns Journalisten. Denn die beiden Herren, die neben mir sitzen, sind ganz ausgewiesene, fast hätte ich gesagt ausgefuchste Journalisten. Ich stelle sie Ihnen kurz vor. Da ist zum einen an der Außenseite sozusagen Patrick Barners. Danke, Dennis. Schon versagt als Moderatorin, Mineralwasserflasche öffnen. Okay. Patrick Barners wurde in Paderborn geboren, hat Geschichte und Philosophie studiert und ist seit vielen Jahren so eines der Gesichter oder einer der Köpfe der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Es verschlug ihn in das Ressort Geisteswissenschaften. Ich finde, das sagt alles, wenn eine Zeitung so ein Ressort hat. Und in die Leitung des Feuilletons. Er ist Gründungsmitglied des PEN Berlin und laut Aussagen der Kollegin Bettina Röhl, ich zitiere, ein furchtbarer Journalist. Das meinte die linke Publizistin allerdings nicht ganz grundsätzlich, sondern bezogen auf das Buch Die Panikmacher, mit dem Barners 2011 für Furore sorgte. Warum? Es ging darum, den Islam, auch den Konservativen, nicht gleich zum Islamismus zu verteufeln. Ein dritter Kritiker verstieg sich übrigens zu der Behauptung, Barners Buch beweise, dass er gar nicht wirklich diskutieren wolle. Frage, kann man auch unwirklich diskutieren? Wir werden jedenfalls versuchen, das heute ehrlich und aufrichtig und offen miteinander zu tun. Barners selbst hat einen weiteren Versuch unternommen mit seinem dicken Buch Die Wiederkehr, die AfD und der deutsche Nationalismus, das vor einem Jahr erschienen ist. Die zentrale These, wir haben es mit einem wiedererstarkenden Nationalismus zu tun. Und ja, die Republik ist gefährdet, übrigens auch wegen des zunehmend emotionalen Journalismus, der Empörungen und Ängste bewirtschafte. Auch darüber müssen wir reden. Und zwar vor allem mit Ralf Schuler. Der sitzt hier neben mir. Er ist 1965 in Ost-Berlin geboren. Das ist Ihr Applaus, Herr Schuler. Abwarten. Fast wäre das nichts geworden mit dem Journalismus. Ich sage Ihnen das kurz, weil er es nicht erzählen will. Es dauert ihm zu lang. Er hat sich nämlich an der Filmhochschule Babelsberg beworben, hätte jedoch, um dort beginnen zu können, eine Laufbahn als Unteroffizier der Nationalen Volksarmee beginnen müssen, was er aus religiösen Gründen abgelehnt hat. So erlebte Ralf Schuler das Schicksal vieler christlich geprägter DDR-Talente. Er wurde Mechaniker und stellte Glühlampen her und konnte sich erstmal nur als Volontär ausgerechnet der CDU-Zeitung Neue Zeit bewähren. Warum, dazu vielleicht später mehr. Erst im Wendejahr 1989 hat er ein Studium der Kultur- und Literaturwissenschaften in Berlin begonnen. Dann ging es schnell, Sie wissen das, die Welt, die Märkische Allgemeine, dann die Parlamentsredaktion der Bild, die er 9 Jahre lang geleitet hat. Im Oktober 2022 kündigte Schuler bei Springer und heuerte bei Julian Reichels Produktionsfirma Row Medien an. Auf dem Portal News ist Schuler Politikchef und man kann ihn fragen, was ist. Sie sehen Ressort Geisteswissenschaften, Politikchef. Ich sage dem Publikum normalerweise nie, guckt mal auf eure Handys. Aber in dem Fall sage ich, guckt mal auf eure Handys. Einfach nur die Startseite von News und die Startseite der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Geht nicht? Dann gucken Sie zu Hause. Also einfacher kann man die Unterschiede, glaube ich, nicht erklären. Ja, Spaß beiseite. Wir reden über Meinungsfreiheit und Demokratie. Es gibt Umfragen des Allensbach-Instituts seit vielen Jahren vorgenommen über Meinungsfreiheit in Deutschland. Und zum ersten Mal ist es so, dass diejenigen, die glauben, dass es keine Meinungsfreiheit gäbe, sich mit denen, die das glauben, fast die Waage halten. Also 44-40%. Und die spannende Frage ist ja, woran liegt das? Was meinen Sie? Ich fange mal mit Ihnen an, Herr Schuler. Gibt es in Deutschland Meinungsfreiheit? Und hier ist das Mikrofon. Das Mikrofon ist noch nicht an.
Muss ich es anschalten?
Vielleicht sprechen Sie einfach rein.
Wir jetzt sollte es gehen.
Jetzt geht es.
Den Schalter gefunden.
Danke. Okay, gibt es Meinungsfreiheit in Deutschland?
Es gibt Meinungsfreiheit, aber sie ist durch die Folgen, die man dafür in Kauf nehmen muss, ein bisschen eingeschränkt. Und das muss halt jeder abwägen, ob er sich es leistet, frei von der Leber wegzureden oder diplomatisch zu reden.
Das hat ja vielleicht auch was mit sozialen Folgen zu tun. Das ist ja immer so eine Frage. Herr Barners, wie sehen Sie das? Gibt es Meinungsfreiheit in Deutschland?
Meinungsfreiheit, ist das auch angeschaltet oder muss ich noch?
Kommt gleich. Nach drei Wörtern kommt es.
Da sollte eine grüne Lampe.
Das ist so ein langsames Fade-in.
Hier ist die grüne Lampe. Ja, also warum, das ist natürlich wirklich ein Rätsel, warum geht da diese Kurve so hoch? Warum meinen die Leute, haben sie diese Meinung, verbreiten sie auch diese Meinung, dass es eben schlecht aussieht um die Meinungsfreiheit in Deutschland? Umgekehrt gefragt, wie kommt man auf die Idee, dass es sie eigentlich geben müsste und dass man es dann beklagen kann, dass es sie nicht gibt. Und da gibt es eine einfache Antwort. Das steht im Grundgesetz. Jeder hat das Recht, seine Meinung, das ist dann auch so aufgeschlüsselt in Wort, Schrift und Bild, zu verbreiten. Und als Journalist sollte man auch direkt dazu sagen, das ist keineswegs jetzt ein Unterfall der Berufsfreiheit, gilt also nicht etwa nur für die Presse. Presse wird im gleichen Artikel nochmal extra erwähnt. Insofern haben wir es da auch nicht schlecht, was jetzt unsere eigenen Grundrechte angeht als Journalisten und auch als Medien. Aber die Meinungsfreiheit ist ein Recht für jedermann, für jeden Bürger, im Prinzip für jede Person, die sich in Deutschland aufhält oder sich irgendwie aufs Grundgesetz berufen möchte. Ich habe jetzt hier schon mal eine These, dass so eine Empfindlichkeit da ist für diese sozialen Kosten, die Ralf Schuler angesprochen hat, von der Meinungsfreiheit Gebrauch zu machen und die immer schon auch zur Diskussion über Meinungsfreiheit gehört haben. Also als im 19. Jahrhundert angefangen wurde, über Meinungsfreiheit zu debattieren, weil die Vorstellung eben war, das begleitet die Demokratie, das ist ein Weg, die Machtübernahme des Volkes gegenüber den Fürsten vorzubereiten, dass man politische Meinungen eben verbreitet, sich ausspricht, sich einigt und so weiter. Da gehörten auch schon früh diese Bedenken, es gibt auch diese sozialen Kosten der Meinungsfreiheit, gehörten auch dazu. Ich würde zunächst mal hier diese eine These mal in den Raum stellen, diese hohe Empfindlichkeit ist halt auch natürlich ein Ausfluss dessen, dass einem das so wichtig ist, dass man eigentlich weiß, es gibt Meinungsfreiheit und sie ist doch im Grundgesetz verbrieft.
Also vielleicht haben wir bei der Meinungsfreiheit, vielleicht haben wir es damit zu tun, dass Meinungen sehr pointiert geäußert werden durch eine Zunahme auch der sozialen Medien, also sehr viel krasser, sehr viel harscher auf der Produktionsseite und auf der Empfängerseite eine sehr viel höhere Empfindlichkeit. Habe ich das richtig zusammengefasst und eingebracht, dass es die sozialen Medien gibt, die, glaube ich, viel zu der Gemengelage beitragen?
Also ich glaube, es geht noch um was anderes. Es geht nicht nur um die Vortragsweise einer Meinung, das ist manchmal tatsächlich über den guten Geschmack hinaus. Darüber muss dann jeder selbst entscheiden. Es geht auch darum, dass bestimmte Meinungen nicht akzeptiert sind oder aber mit größeren Folgen sehen sind. Ich will nicht zum Werbeblock kommen, aber mein Buch Generation Gleichschritt hatte als Auslöser, ich habe ja lange Jahre Angela Merkel begleitet als Kanzlerreporter und über die Union berichtet, hatte als Auslöser, dass in der Flüchtlingskrise 2015/16 es einen Aufstand gegen die Politik von Angela Merkel gab in ihrer eigenen Unionsfraktion. Und immer wenn jemand aufstand in der Fraktion, das ist hinter verschlossenen Türen, also die Öffentlichkeit hat eigentlich keinen Zutritt, außer man hat gute Quellen und recherchiert das. Immer wenn jemand aufstand und sagte, wir können so nicht weitermachen, die Stimmung kippt, das ist draußen im Lande, die Leute machen nicht mehr mit, dann gab es Beifall. Und dieser Beifall, der äußerte sich so, dass die Abgeordneten unter die Tischplatte klopften. Nun muss man wissen, in der Unionsfraktion hängt vorne eine Verblendung, sodass das Präsidium nicht sehen kann, wer spendet dort Beifall. Und es gab also große Zustimmung, aber man versteckte sich. Und das hat mir sehr zu denken gegeben. Ich habe ja die DDR erlebt und in einem repressiven, geschlossenen, autoritären System da zu sagen, passt auf, ich ducke mich lieber weg, ich bin da vorsichtig, warum soll ich meinen Kopf riskieren, nur wegen irgendeiner blöden Aussage halte ich meinen Mund, ist alles gut. Warum im Jahr 2015 ein Abgeordneter mit einem wirklich starken Mandat, der kann nicht rausgeschmissen werden, der kann im Prinzip sein Mandat nicht verlieren, der genießt Immunität, der Fraktionschef kann ihn im Prinzip allenfalls eine Funktionszulage, das sind so kleine Gratifikationen für besondere Jobs, Ausschussvorsitzende, die kann er ihm wegnehmen, also ein bisschen Geld, aber im Prinzip kann er ihm nichts. Warum verbiegt sich ein Abgeordneter, der souverän ist, alle Macht geht vom Volk aus, warum verbiegt er sich und verbirgt seine Meinung? Und das fand ich eigentlich sehr spannend und dem habe ich versucht nachzugehen. Und da gibt es natürlich inzwischen eine ganze Reihe von Effekten, die ich einfach zur Kenntnis nehme als Berichterstatter. Und ich habe den Eindruck, wir sind mehr und mehr zum Land der gesenkten Stimme geworden. Wenn ich ein Interview mache mit einem Landeschef der CDU, ein aktueller, ich nenne den Namen nicht, und nach dem Interview sagt er mir dann, also mal unter uns, meine Frau geht natürlich nachts nicht durch den Bürgerpark. Also, das ist ja, so. Und da sage ich, wissen Sie, Sie sind hier eine der größten Parteien in diesem Land. Wenn Sie das nicht laut sagen, dass da irgendwas aus dem Ruder läuft, wer soll es denn dann tun? Ja, das ist jetzt nicht, und wir wollen uns taktisch da nicht, das muss die, weil wir versuchen das der Bundesregierung zuzuschieben. Dann frage ich mich natürlich, was ist eigentlich hier los? Also warum spricht keiner drüber?
Wenn ich kurz einhaken darf, weil das waren jetzt zwei Beispiele, auf die wir eingehen können. Ja, Applaus.
Versuch's wieder künftig dann Bild-Zeitungs kurz zu halten.
Das wäre nett, weil wir sonst nicht hinterherkommen.
Also wir haben übrigens lange Zeit unter dem gleichen Dach gearbeitet, um hier mal einen harmonischen Ton reinzubringen. Ich habe 16 Jahre unter dem Dach der FAZ gearbeitet. Die Neue Zeit gehörte dazu und die Märkische Allgemeine auch. Also ich habe sogar für den Technikteil und für den Wirtschaftsteil der FAZ geschrieben, aber das ist so.
Also ich finde es ein bisschen problematisch, mit so anekdotischen Evidenzen zu arbeiten. Also dass einem jemand am Ende einer Veranstaltung sagt, übrigens in Wahrheit ist das ganz anders und meine Frau geht nicht durch den Stadtpark. Weil genauso kann es natürlich sein, dass jemand sagt, ja, Köln gilt als so gefährlich, das stimmt überhaupt nicht. Also was beweist das? Gar nichts. Das Ding mit der CDU-Fraktion finde ich ganz lustig, weil das die CDU-Fraktion so als autoritäres, repressives System schildert, analog zu ihrer DDR-Geschichte. Herr Barners, was sagen Sie dazu? Haben Sie den Eindruck, dass wenn man mit Vertretern politischer Parteien spricht, die offiziell das eine sagen, was eben die Parteilinie sei und in Wahrheit, so wird ja suggeriert, völlig andere Einstellungen hätten?
Naja, wenn man den Eindruck hätte und sich darüber wundern würde, hätte man einfach die Meinungsfreiheit falsch verstanden. Im Grundgesetz steht, jeder hat das Recht, seine Meinung in Wortschrift und Bild zu verbreiten. Aber da steht nicht, hat die Pflicht, seine Meinung zu verbreiten. Hat auch nicht die Pflicht, gegenüber dem Chef aufzumucken und zu sagen, ich finde übrigens, das ist ja ganz peinlich, der Anzug passt Ihnen nicht mehr. Und so, da überlegt man sich das auch, ob man nicht, ja, gibt es vielleicht eine Möglichkeit, das durch die Blume zu bedeuten. Man kann sagen, ach, da gibt es ein neues Geschäft, da könnten Sie mal vorbei finden, dass so für Ihren Typ ist da was dabei und so. Und in der Politik geht es natürlich nochmal anders zu, in so einem Verband wie der Unionsfraktion, damals ja Regierungsfraktion. Die Geschichte ist natürlich sehr interessant, aber meiner Meinung nach ist es eine Geschichte über eben die Frage, wie hat Angela Merkel versucht, ihre Regierungspartei noch zusammenzuhalten, mit was für Gegenkräften, und es gibt dann immer auch Gegenkräfte, die sich unterm Tisch bemerkbar machen in der demokratischen Politik, einfach deswegen, weil so eine Fraktion nach außen prinzipiell immer geschlossen auftreten muss. Natürlich wünschen sich Politiker und behaupten jedenfalls, sich das zu wünschen und würden es auch hier uns erzählen, aber ich glaube, Sie, Herr Schuller, würden es dann auch nicht unbedingt glauben, wenn die vor allem sagen würden, ja, wir sind in die Politik gegangen, weil man in der Politik dann auch unter Parteifreunden streiten kann und um die beste Lösung ringen kann und dann mal guckt, was rauskommt hinterher bei so einem Streit und dann haben wir vielleicht ein ganz anderes Ergebnis nach unserer Sitzung als vorher. Mit einem solchen Idealismus an die Politik heranzugehen, würde sie komplett überfordern und würde es ihr dann auch unmöglich machen, auch die Einigkeit, Berechenbarkeit und so weiter, die solche Verbände, solche Personenverbände von Parteien, aber vor allem natürlich Fraktionen, das sind ja alles hier Mandatsträger, die bestimmte Funktionen haben, da eben haben. Insofern ist das Beispiel interessant, aber es ist, glaube ich, für das Thema der Meinungsfreiheit nicht besonders triftig. Die andere Anekdote ich finde das durchaus gut, dass man an solchen Einzelfällen hier, dass wir so versuchen, uns dem Problem zu nähern. Ich muss allerdings sagen, die andere Anekdote finde ich erst recht überhaupt nicht triftig. Denn wo ist da die Meinung? Die Meinung besteht ja nicht in der Information darüber, dass die Frau dieses Politikers sich persönlich jetzt nicht traut, in den Park zu gehen. Da kann man sagen, dass das nicht verbreitet wird. Das will man vielleicht gar nicht groß bewerten. Ich will nicht sagen, das ist jetzt feige, das nicht zu verbreiten. Das ist ja vielleicht auch ein Moment des Optimismus dabei, der Zurückhaltung. Und will jetzt auch nicht Panikmache machen in so einer sicherheitsrelevanten Frage, indem man das sozusagen Journalisten aufdrängt, so umgekehrt dann. Sie müssten mal was drüber schreiben. Selbst meine Frau traut sich ja nicht in den Park, so weiter. Die Meinung ist die, man müsste da eigentlich etwas tun. Es gibt da wahrscheinlich auch bestimmte strukturelle Gründe für Unsicherheit an bestimmten öffentlichen Orten. Und dann, ja, das ist eigentlich die Meinung. Und dann ist die Vorstellung von Ihnen, bei der das Thema eben wir die Gefährdung der Meinungsfreiheit sehen würden, ist, man hört zu wenig von dieser Meinung. Ja, und da kann ich nur sagen, das halte ich für totalen Quatsch. Da kann man eine beliebige Zeitung aufschlagen und es wird dauernd über diese Themen berichtet. Es wird dauernd über die Unsicherheit im öffentlichen Raum berichtet. Stichworte wie No-Go-Area sind absolute Folklore der Alltagssoziologie und die politischen Vorstellungen, was da vielleicht nicht getan würde dagegen. Darüber kann man ja wieder streiten, ob nicht genug getan wird, was getan werden kann, etc. etc. Aber das Meinung, dass man da mehr darüber sprechen würde, dass es daran liegt, dass das nicht gesagt wird, halte ich für totalen Quatsch. Und wenn man in Berlin zum Beispiel eben die Zeitung liest, ja, da kann man jeden Tag sich informieren, auch mitreden, kann Leserbriefe schreiben, ob das nur eine gute Idee ist, um den Görlitzer Park eine Mauer zu ziehen oder nicht.
Nun erzähle ich das ja nicht, weil ich irgendwie ein paar nette Anekdoten übrig habe, sondern weil ich es in der Tat für repräsentativ halte. Und es ist auch tatsächlich repräsentativ und ich erzähle es deshalb, weil man meinen sollte, dass im politischen Bereich, also der Klasse derjenigen, die wir abgeordnet haben, für uns die Belange des Gemeinwesens zu regeln, dass dort jemand, der zum Beispiel zur Opposition gehört und ein Interesse daran haben muss, als Korrektiv die Realitäten anzusprechen, weil er sich davon möglicherweise erhofft, dann in Regierungsämter zu kommen, dass der diese Dinge vorträgt. Und das tut er nicht. Und es ist eben kein Einzelfall, sondern das ist halt in vielen Punkten ist es die Regel, dass sich Leute wegbiegen bei bestimmten Themen, weil es ihnen zu heikel ist und weil eben taktische Erwägungen das Ganze überlagern.
Aber also, ist das ein Problem der Menschen, der Personen, die zum Beispiel Karriere machen wollen oder einfach nicht so idealistisch sind, wie wir uns das wünschen? Oder ist es ein Problem des Systems? Das sind zwei ganz verschiedene Dinge. Immer schon hat es Leute gegeben, leider auch im Journalismus, die manche Dinge sagen oder nicht sagen, weil es ihnen förderlich erscheint für ihre Karriere oder nicht. Aber das ist ein individuelles Problem. Ist etwas anderes ist strukturell. Dass zum Beispiel die Redaktionsleitung, ich erfinde frei, der Welt sagen würde, darüber kann man nicht berichten, weil das ist was völlig anderes.
Die Welt ist nun ein sehr schlechtes Beispiel, weil man mit Ulf Poschert einen Urliberalen an der Spitze hat. Aber ich verstehe schon, was Sie meinen. Nur es ist ein strukturelles Problem, was sich zum Beispiel darin zeigt, dass bei den Interviews, die Dennis Düstel geben konnte zu dieser Veranstaltungsreihe, er mehrfach gefragt worden ist, warum ausgerechnet ich eingeladen werde. Mit anderen Worten, man kann in diesem Land alles sagen, aber warum laden Sie einen ein, der das sagt, was ich sage? Obwohl ich meine, es sowohl höflich vortrage, als auch nicht irgendwelche Revolutionen anzettele. Und selbstverständlich ist es von der Meinungsfreiheit gedeckt und selbstverständlich sind wir ein freies Land und es ist jeder frei, mich einzuladen oder nicht. Aber es gibt eine manifeste Strategie des Keine-Bühne-Bietens, die aus meiner Sicht...
Wie man heute deutlich sehen kann,
Die tatsächlich meistens von linker Seite kommt, die sich darin äußert, dass man beispielsweise Roland Tichy nie in irgendwelchen Talkshows sieht, dass man Vertreter der Jungen Freiheit nie in irgendwelchen Talkshows sieht, dass man Vertreter der neuen Zürcher ganz selten mal sieht. Und ich fände es jetzt ein bisschen albern, wenn man sagt, ja, Sie sitzen doch heute hier, das ist der beste Beleg. Also, dass ich beim PEN eingeladen werde, das ist eine absolute Ausnahme. Und ich finde es absolut dankenswert, weil ich glaube, dass das der einzige Weg ist, wie wir die Gesellschaft zusammenkriegen. Das ist eigentlich auch so gedacht, Demokratie als Wettstreit der Meinungen. Nur dann muss man eben auch alle Meinungen zulassen und darf nicht Talkshows so besetzen, dass 6 gegen 1 sitzen. Und also ich weiß nicht, ob ich da alleine bin mit der.
Herr Schuler, Sie haben, nachdem Sie unter dem Haus der FAZ, unter dem Dach der FAZ gearbeitet haben, der FAZ GmbH, das ja ein so weites und liberales Haus war, dass damals auch Alexander Gauland in der Rolle als Herausgeber der Märkischen Allgemeinen lange tätig war, sodass man sich manchmal heute noch als FAZ-Journalist wiederum von Leuten, die nicht so große Freunde von Meinungsfreiheit und Pluralität sind, die Frage anhören muss, wie konnte das überhaupt sein, dass Alexander Gauland bei Ihnen gearbeitet hat? Oder wie kann es überhaupt sein, dass Alexander Gauland noch bei Ihnen eingeladen wird, wenn die FAZ mal einen Empfang macht in der Bundeshauptstadt, wo einfach alle Partei- und Fraktionsvorsitzenden der im Bundestag vertretenen Parteien halt eingeladen
werden? Und genau die Frage ist ein Alarmsignal.
Das würde ich nicht so sagen, weil, ja, ich meine, so eine Frage, auf eine dumme Frage kann man dann einfach auch eine kurze Antwort geben. Und Herr Schuler, nachdem Sie dann da eben bei der FAZ GmbH gearbeitet haben, haben Sie sehr lange ausgehalten bei einer sehr, sehr einflussreichen und wichtigen Zeitung, deren Typus auch ich jetzt als jemand, der bei einer anderen Art von Zeitung arbeitet, nicht aus dem Journalismus verbannen würde, nämlich der Bild-Zeitung.
Und wenn man bei der Bild-Zeitung.
Wenn man bei der Bild-Zeitung arbeitet, so nehme ich jedenfalls an, wird man sehr häufig konfrontiert mit Leuten, die eigentlich meinen müssten, die Bild-Zeitung müsste verboten werden. Und man wird dann konfrontiert zum Beispiel mit einem Satz des Schriftstellers Max Gold. Es gibt, das heute nennt man das Kachel. Es gibt Leute, die immer, wenn die Rede auf die Bild-Zeitung kommt, einen bestimmten Satz des Schriftstellers Max Gold, ich zitiere ihn jetzt nicht, ich bewerte ihn jetzt auch nicht, verbreiten und da den Leuten entgegenhalten. Insofern, das haben Sie ja durchgemacht, das haben Sie überstanden. Und da gibt es jetzt keinen Grund, glaube ich, eigentlich jetzt in einen Habitus zu verfallen, den Leute aus Ihrer Richtung und mit Ihrer kritischen Sicht auf die Frage, wie robust ist eigentlich die Meinungsfreiheit in Deutschland, in anderen Fällen würde es dann als mimosenhaft und als schneeflockenhaft kritisiert. Und wie gesagt, also dass daraus folgt jetzt wirklich, da haben Sie wiederum recht, dass Sie auch bereit waren, mit mir zu diskutieren, ist ja vielleicht auch nicht selbstverständlich.
Warum soll ich mit irgendjemandem nicht diskutieren?
Gut. Okay, gut, dann machen Sie den Punkt, aber der ist jetzt wohlfeil, der ist völlig wohlfeil. Und wie gesagt, wenn man mich gefragt hätte, mir ist die Frage nicht gestellt worden, warum gehen Sie denn auf dieses Podium, dann hätte ich auch kurz auf diese Frage etwas geantwortet. Aber ich muss auch sagen, so ganz abwegig ist die Frage jetzt auch wieder nicht. Denn dieses Portal News, bei dem Sie schreiben, das dreht ja unsere Frage hier, wie geht es der Meinungsfreiheit, in eine Weise, in der dauernd dann die Leser, Nutzer zu Hause, diejenigen, die es noch nicht gemacht haben, sind ja dann aufgefordert worden, ist auch informativ, sich dann mal auf dem Handy oder auf dem Bildschirm anderer Geräte damit zu beschäftigen. Da ist dieses Thema Meinungsfreiheit, ein sehr häufig behandeltes Thema, ist eben Teil eines Komplexes von im Grunde einer Art von Systemkritik, wo unsere Demokratie, unsere pluralistische Gesellschaft in einer Weise beschrieben wird, dass man sich dann fragt, naja, wenn die das glauben, was sie so sagen, was sie da so ihren Lesern verkaufen, ist dann eigentlich die Demokratie wirklich noch zu retten, wie sie das natürlich auch gerade hier als Ideal nochmal verfolgt haben. Und da sind dann eben Stichworte wie Polarisierung als Geschäftsmodell, absichtlich irreführende Überschriften, alternative Fakten und so weiter. Das sind eben Dinge, die Leute assoziieren, wenn sie an ein Portal wie News denken. Da kann man erklären, dann konnte auch Dennis Yücel erklären, warum er sie trotzdem hier eingeladen hat. Aber da würde ich jetzt nur sagen, nee, das ist eigentlich auch alles ein Zeichen dafür, dass es so schlecht jetzt um die Meinungsfreiheit nicht steht, dass die Leute das auch nicht einfach zynisch hinnehmen, dass ja sowieso immer nur gelogen wird oder jede Leute das halt schreiben, was sie halt für richtig halten oder was sie glauben, was irgendein Publikum schluckt.
Also ich habe jetzt nicht ganz verstanden, ob Sie uns für ein segensreiches Korrektiv halten oder für ein Übel, was irgendwie
wo so ist da der? Ja, dann helfen also Sie mir auf die Sprünge. Was haben Sie schon mal Wichtiges korrigiert? Wo liegt Segen drin bei News?
Also wir haben beispielsweise vom Bundesverfassungsgericht erstritten, dass Machtkritik möglich sein muss. Das wurde vom Bundesverfassungsgericht einstimmig durchgeklagt. Wir haben in letzter Zeit eine seltsame Tendenz, dass die Bundesregierung beispielsweise Anfragen von uns, aber auch von anderen Medien mit Informationen, die sie zur Verfügung stellen muss, nicht herausgibt. Wir haben heute gerade wieder eine Klage gegen Frau Attermann erstritten, die einfach unsere Anfragen nicht beantwortet. Und ich habe im letzten Dezember Frau Baerbock gefragt, wie viele Kilometer ihre Klimabeauftragte Frau Morgen im Auftrag ihres Amtes geflogen ist, um das Klima zu retten. Ich kann verstehen, dass man diese Frage... Ich kann verstehen, dass man diese Frage für missgünstig hält. Wir haben erst mit einem Gerichtsbeschluss drohen müssen, den wir in einer anderen Sache gegen das Auswärtige Amt erwirkt haben, bis wir überhaupt eine Antwort bekommen haben. Die war ausweichend und da hieß es dann, ja, man führe darüber keine Statistik. Dann bitte erstellen Sie die. Sie haben ja eine Reisebuchhaltung. Sie müssen auch für Frau Morgen das erstellen. Wir haben bis heute keine vernünftige Antwort darauf. Das heißt, die eine Tendenz ist, Informationen, die der Öffentlichkeit, die den Medien zustehen, werden vorenthalten, mutwillig vorenthalten. Da müssen wir Gerichte bemühen. Und andererseits versucht die Bundesregierung, gegen Medien vorzugehen. Wir sind beispielsweise vom Queerbeauftragten der Stadt Berlin verklagt worden, weil wir moniert haben, dass eine Regenbogenfahne vor dem Polizeipräsidium hochgezogen wird. Also ein Exekutivorgan, was bei jeder Gelegenheit für Recht und Ordnung sollte aus meiner Sicht sich so neutral verhalten, dass man keine Fahnen von irgendwelchen Bewegungen da hochzieht. Das war eigentlich die einzige Intention. Und das Verklagen von Medien ist ganz komischerweise zu einer regelrechten Manie geworden. Und Frau Schulze beispielsweise wollte uns verübeln, dass wir gesagt haben, 300 Millionen Euro Entwicklungsgelder gehen nach Afghanistan an die Taliban. Nun gehen die nicht auf das Konto von Sparkasse Herr Taliban, sondern sie gehen in das Land und stabilisieren das Land auch indirekt. Solche Machtkritik muss möglich sein, hat das Bundesverfassungsgericht gesagt. Dass wir dafür nach Karlsruhe ziehen müssen, ist doch ein Unding.
Nein, das ist kein Unding. Das ist, wenn schwierige Abwägungen getroffen werden müssen. Hier zum Beispiel, der Fall ist wirklich interessant, wie diese, sozusagen auf welcher Grenze auch im Rechtstechnischen sich diese Aussage bewegte, was da möglicherweise missverständlich war, was da wie behauptet wurde eben von den Leuten, die ihnen das untersagen wollten, was wirklich, wirklich irreführend ist. Und da müssen Juristen zum Beispiel eine Abwägung dann machen, was ist Meinungsäußerung dann, also jetzt im rechtstechnischen Sinne, und was ist Information. Und bei der Information ist es so, dass da alles, was wir Journalisten schreiben müssen und wo die Leute denken, das sind Informationen, also Angaben über Tatsachen, das muss eben stimmen. Und bei den Meinungen ist es aber so, dass im Interesse eben der Meinungsfreiheit jetzt auch als ein demokratisches Grundrecht, wo auch unterschiedliche Interpretationen und wo im Grunde auch Zuspitzung erwünscht ist. Also das ist wirklich so gut, dass die das Verfassungsgericht zitieren. Es gibt eigentlich keinen besseren Zitatenlieferanten hier für unser Thema als das Bundesverfassungsgericht, weil da die 16 Damen und Herren, vielleicht weil sie selber sehr gut abgesichert sind, also so robust und klar eigentlich uns allen, also den Journalisten, aber auch allen, die vielleicht manchmal wirklich ein bisschen Sorge haben, soll man eine scharfe Meinung äußern, sagen doch, das ist gerade für die Demokratie wünschenswert. Es ist wirklich der Meinungskampf zum Beispiel, finde ich einen schönen Begriff vom Bundesverfassungsgericht, der ist erwünscht. Aber wenn das gewünscht ist, dass es da so robust wirklich zugeht, dann muss es umgekehrt auch möglich sein, dann braucht man auch ein robustes Instrumentarium dafür, um dann das, was manchmal eben auch doch mit Meinungen an Schlechtem angerichtet werden kann und was in ganz wenigen Ausnahmefällen, Beleidigung ist zum Beispiel so ein Fall, Volksverhetzung dann und so weiter, da würden wir, glaube ich, auch hier schnell Einigkeit haben, jedenfalls im Grundsätzlichen, dass eben Meinungsfreiheit eben nicht schrankenlos ist, juristisch sowieso nicht, aber auch nicht schrankenlos sein kann. Und gerade wenn sie robust sein soll, muss das Instrumentarium, wo geprüft wird, was ist denn da gesagt worden, kann man dann was gegen machen oder gerade nicht und so, dieses Instrumentarium muss dann differenziert sein. Und wenn es differenziert ist, dann bleibt es nicht aus, dass darüber vor Gericht gestritten wird. Insofern, dass sie nach Karlsruhe gehen mussten, wie viele andere, die letztlich nur als Verfassungsbeschwerde dann Recht bekommen haben, zeigt ja nur, dass die Sache im Prinzip funktioniert.
Nee, es zeigt... Es zeigt, dass wir eine stümperhafte Regierung haben.
Nein, es zeigt,
weil die Grundrechte der Verfassung sind Abwehrrechte gegen die Regierung und es sind keine Grundrechte der Regierung gegen das Volk. Das weiß eigentlich jede vernünftige Regierung, nur diese nicht.
Ich würde gerne die Diskussion...
Das ist halt auch schon wieder so eine Legende, dass die Ampelregierung ist nicht die erste Regierung, die... die Medienorganisationen vor Gericht gezogen hat. Ich meine, wenn man Journalist wird in Deutschland, dann wird man, wenn man mit den heroischen Geschichten, die zum Glück mittlerweile ja auch über die Spiegel-Affäre mittlerweile auch sowohl von der Zeitungswissenschaft und Zeitgeschichte, aber natürlich auch von den Medien und vielleicht auch mal vom Spiegel selber aufgearbeitet worden sind, alles wird viel differenzierter gesehen. Nur, worüber man nicht streiten kann, ist, damals gab es eine ganz autoritäre Einstellung der Bundesregierung der Frage der Presseberichterstattung. Und es stimmt einfach nicht, dass es etwas Neuartiges wäre, dass, ob das klug ist oder nicht, zu dem Einzelfall nehme ich hier überhaupt nicht Stellung. Aber man kann nicht sagen, es ist etwas Neuartiges, dass auch eine Regierung versucht, von rechtlichen Möglichkeiten vor Gerichten, die Gerichte sind ja unabhängig von der Regierung, die nehmen... Ja, gut. Ja, auch eine herrliche Meinung. Eine Meinung, die halt in dieser apodiktischen Form Quatsch ist. Obwohl ich gleich schon weiß, was Sie sagen werden. Sie werden sagen, ja, die Richter werden ja ernannt, um Justizminister und die Staatsanwälte auch und so weiter. Und trotzdem ist die Gewaltenteilung so organisiert, dass eine funktionale Unabhängigkeit besteht. Und in der Spiegel-Affäre hat sich das damals auch gezeigt.
Gut, ich würde gerne das Gespräch, wir können uns jetzt stundenlang über Klagen gegen Medien, von Medien und so weiter unterhalten. Und ich finde, dass Nius da übrigens manchmal eine ganz lustige Taktik fährt, die kenne ich noch aus Schülerzeitungstagen. Man konfrontiert die Gegenseite mit einer komplexen Frage und es dauert mindestens 14 Tage, sie zu beantworten. Und ganz viele Kräfte sind gebunden. Das ist fast so eine Schildbürgertaktik. Ich finde das eigentlich ganz lustig. Aber
woher kennen Sie denn unsere Anfragen?
Ich habe mich ein bisschen informiert. Aber was ich viel, viel bedenkenswerter finde, ist, wir bewegen uns, wenn wir über Meinungsfreiheit reden und über Pressefreiheit oder Medienfreiheit, bewegen wir uns ganz oft auf juristischem Gebiet. Wir verlangen, dass Klagen diesem und jenem Recht geben müssen. Also auf der einen Seite steht immer mehr Juristerei zwischen uns und der Demokratie sozusagen und auf der anderen Seite, auf der Medienseite, und ich nehme mich da wirklich nicht aus, immer mehr Polarisierung, Personalisierung, Zuspitzung und so weiter. Wir haben es mit einer sehr komplexen gesellschaftlichen Situation zu tun und mit einer Tendenz, zumindest von Teilen von Medien, sehr stark zu vereinfachen, zu reduzieren, ich sage mal unterkomplex, Verantwortung einzelnen Persönlichkeiten zuzuschieben. Wäre es nicht, jetzt werde ich ein bisschen idealistisch, sorry, die Aufgabe von uns Journalisten, im Gegenteil, sehr komplex, mit sämtlichen Aspekten, mit allen Grauschattierungen zu berichten, auch wenn es nicht so viele Klickzahlen bringt. Mir hat die Redakteurin hier der Torgauer Zeitung gesagt, wenn es mal so knallhart, schwarz-weiß, gut, böse ist, dann gehen die Klickzahlen hoch. Wenn es aber schwierig wird und differenziert, eben nicht. Und Online-Journalismus braucht Klicks, wir brauchen Geld für Werbung und so weiter. Aber sollten wir uns nicht den Luxus gönnen, wieder differenziert über schwierige Themen zu berichten, so wie heute, auch differenziert über schwierige Positionen sprechen? Ja.
Absolut. Also dagegen spricht ja nichts.
Aber Entschuldigung, aber Portale wie News, auch mit Verlaub, die von mir eigentlich geschätzte Bild-Zeitung, viele, viele, viele Medien, auch die Online-Portale von öffentlich-rechtlichen Sendern sind gezwungen oder meinen gezwungen zu sein, sehr stark zu personalisieren, sehr stark zu polarisieren. Ist das nicht vielleicht der falsche Weg? Wäre es nicht mal an der Zeit zu sagen, Leute, jetzt machen wir es andersrum?
Also George Orwell hat mal gesagt, Journalismus ist zu drucken, was andere nicht gedruckt haben wollen. Alles andere ist Propaganda. Und das ist eine sehr gute Zuspitzung, ob man jetzt immer personalisieren muss. Das ist eine alte Boulevardtechnik. Ich kann natürlich sagen, das Bundeswirtschaftsministerium hat hier eine falsche Initiative. Ich kann aber auch sagen, Robert Habeck hat. Am Ende ist der Minister verantwortlich und deshalb kann man ihn auch benennen. Und er hat auch einen sehr großen Einfluss. Manche Dinge sind aber auch ganz einfach. Also ich weiß jetzt nicht, wie ich das wegdifferenzieren soll, dass die Anzahl der Messerangriffe seit Jahren steigt. Das versuchen wir zu dokumentieren. Wir haben eine andere...
Wo?
Auf unserer Webseite.
Nein, ich meine, wo steigt der?
Bundesweit. Also in Bahnen beispielsweise steigt sie. Sie steigt aber auch in der allgemeinen Öffentlichkeit. Wir haben auch andere Probleme, aber wir haben jetzt mal eins rausgegriffen, was wir dokumentieren und was in der Massiertheit so bisher noch nicht kannt war. Wir haben ein Lagebild Messerkriminalität erst seit 6 Jahren. Davor gab es das Thema nicht. Gruppenvergewaltigung gab es vor 2015 überhaupt nicht.
Ich glaube, 1945 gab es die auch schon.
Gut, ja. Also wir waren jetzt eben bei der Spiegel-Affäre Anfang der 60er Jahre, jetzt sind wir beim Kriegsende dazwischen.
Aber es ist kein neues Phänomen, das gab es auch schon. Ich war heute im
Historischen Museum. Ja, dann ist es ja in Ordnung. Also dann ist gut, ja. Dann nehme ich das auch zurück. Gruppenvergewaltigung ist okay. Nein, das war jetzt natürlich böswillig. Nee. Das, ja, da habe ich ja eingeräumt, hat sich nicht gemeint. Nur, was soll mir denn der Hinweis sagen, hat es immer gegeben? Also das
war der Widerspruch zu Ihrem
Nein, es hat es eben nicht gegeben. Es hat auch früher keinen Stacheldraht um Freibäder gegeben. Das muss man ja mal sagen. Worum es mir eigentlich geht, ist etwas anderes. Wenn wir eine Medienlandschaft haben, wo in Meldungen über Migrantenkriminalität regelmäßig verschwiegen wird, wovon sie ausgehen, da werden Männer genannt, die aufeinander losgehen und dann liest du in die Vornamen rein und du weißt genau, es waren nicht die Müllers und die Schulzes. Oder aber es gingen Großfamilien aufeinander zu. Es gibt so eine Chiffrierung von Dingen, die einfach unangenehm sind und die dazu führen, dass die Kontrollmechanismen der Medien einfach nicht scharf genug sind, um der Politik klarzumachen, Leute, es gibt hier ein Problem und das sind nicht nur Männer, sondern es sind immer in den gleichen Stadtbezirken immer die gleichen Gruppen, die aufeinander zuführen. Und wenn wir beispielsweise durch eine ungeregelte Migration die prekären Milieus immer wieder neu auffüllen, dann müssen wir uns nicht wundern, dass uns das irgendwann um die Ohren fliegt. Und dann wird irgendwie gewarnt vor britischen Verhältnissen und nichts anderes tun wir. Was natürlich ein Problem ist, und da werden wir nicht.
Aber Sie rennen damit offene Türen ein.
Das ist ja wunderbar, dann weiß ich nicht so richtig,
warum. Nein, das ist nicht wunderbar, dann kann schon die Hälfte der News-Artikel, nämlich all die behaupten, dass es unterdrückt wird, die entsprechende Unterrichtung oder Aufwiegelung der Öffentlichkeit, die Hälfte der Artikel könnte wegfallen, wenn Sie, Entschuldigung, das möchte ich noch kurz loswerden, wenn Sie sagen, wenn Sie mir scheinbar recht geben, dass Sie da offene Türen einrennen. Also dieses Thema Großfamilien gehen aufeinander los, es ist in bestimmten Bezirken und so weiter. Da stimmt es einfach nicht, dass da ein Informationsdefizit besteht. Es bestimmt auch nicht, dass die Politik nichts dagegen tut. Es gibt in allen Bundesländern bei der Polizei die entsprechenden Gruppen zur Clankriminalität und so weiter. Was daraus dann folgt für die Migrationspolitik und so weiter, das ist noch eine ganz andere Frage. Über die muss dann kontrovers diskutiert werden. Da muss man dann für die entsprechenden Änderungsvorschläge, Grundrechtseingriffe, muss man Mehrheiten organisieren.
So,
aber die Behauptung, es liege daran, dass darüber nicht geredet werde, auch wenn mir jetzt hier fast schon das Wort abgeschnitten wird, ist halt einfach falsch.
So, ihr beiden Diskutanten. Hier ist jetzt wieder die Schneeflocke eures Vertrauens und ich unterbreche diese Veranstaltung immer gern. Das ist immer ganz schön. Wir reden über Meinungsfreiheit und irgendwann kommt jemand auf die Bühne und unterbricht das Ganze mal.